Wir beginnen heute das dritte Kapitel im Kolosserbrief. Zuvor haben wir schon am Anfang des Kolosserbriefes über die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus gehört, dass wir in Staunen kommen sollten und dass wir wissen, wo wir uns immerhin wenden können. Dann haben wir weiter gelesen von Warnungen vor den Einflüsterungen des Bösen in dieser Welt, in welchem Kleid auch immer, religiös oder weltlich, dass wir auf nichts anderes hören sollen als auf Jesus Christus allein. Und nun geht es hier im dritten Kapitel um die Vereinigung der Gläubigen mit Christus. Das heißt, wir laufen also nicht parallel, wir laufen auch nicht im Abseits jeder für sich, der Himmel und die Erde, sondern in der Verbindung miteinander. Das ist das Besondere und Wunderbare. Und auf das sollten die Geschwister zu Kolossee und auch alle Gläubigen aufmerksam gemacht werden. Es heißt also in den ersten vier Versen: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Diese Worte mussten ja geschrieben werden an die Gläubigen in der Türkei, sagen wir heute in Kleinasien, weil viele esoterische und religiöse Einflüsse auf sie einstürmten und sie von dem Zentrum des neuen Lebens weggezogen werden sollten. Bis zum heutigen Tag ist das ja so. Wir glauben, und viele glauben an Gott und Jesus Christus, aber pflegen keine Gemeinschaft mit ihm. Sie leben nicht im Verbund mit ihm. Dort ist Christus, hier bin ich. Ich lebe mein Leben, natürlich im Glauben an Christus, aber nicht mit Christus. Und Paulus sagt, das Geheimnis liegt darin, dass ihr jetzt weiter mit Christus lebt. Ihr seid doch mitgestorben. Ihr seid mit auferstanden. Und ihr habt den Heiligen Geist, der euch angebunden hat, an Christus in Ewigkeit bekommen. Christus ist doch euer Leben. Lasst euch doch nicht ein anderes Leben vorgaukeln, als ob ihr noch auf der Suche sein müsstet nach Leben oder ob das Leben aus Gott nicht genügen würde. Christus ist das Leben. Die Gemeinde zu Kolossee und auch wir sollen immer wieder neu erkennen, dass Jesus Christus die Erfüllung aller Dinge ist. Ja, auch die Erfüllung aller Gebote, die Gott gegeben hat. In 3. Mose, in diesem ganzen Buch, und das zählen ja Juden zusammen, gibt es allein diese 613 Gebote im 3. Buch Mose. Aber Gott hat sie alle in Christus erfüllt. Erfüllt, und zwar für den richtigen Gottesdienst. Diese 613 Gebote beschreiben ja, wie man Gott dienen kann und soll auf dieser Erde. Und mit großer Genauigkeit versuchen viele, das einzuhalten, auch unter den Juden. Und dennoch, in Christus sind diese Gebote alle erfüllt, alle Dinge. Also was brauchen wir? Die 613 Gebote? Nein, wir brauchen Christus. Aber im Verbund mit ihm, wenn wir nicht im Verbund, so wollte Paulus hier sagen, mit ihm leben, sondern nur im Glauben an ihn, leben wir nicht in der Erfüllung der Gebote. Nur im Verbund mit ihm des täglichen Lebens. Denn Jesus hat alle Gesetze erfüllt, so wie es ja auch in Matthäus 5, Vers 17 steht. Er ist gekommen, alles zu erfüllen. Und in Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, das kann man natürlich lesen. Und die Kolosser haben das auch mitgeteilt bekommen, aber es ist noch etwas anderes, im Verbund damit zu leben. Ich kann das sagen, ich kann das glauben, aber ich kann auch ferne davon leben. Und das Wichtige, um überwinden zu können, die Strömungen, die auf die Gemeinde Jesu einwirken wollen, um sie von Gott abzuhalten, können nur überwunden werden durch die Gemeinschaft mit Christus. Denn in ihm ist wirklich die Vollkommenheit. In ihm ist all das, was wir nicht tun konnten, aber was uns zuteil geworden ist, durch die Gemeinschaft mit ihm im Heiligen Geist. Matthäus 3, Vers 15, da heißt es ja so wunderbar, Jesus antwortete, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das handelt sich hier um die Taufe Jesu am Jordan. Johannes meinte ja, das sei nicht nötig, dass er käme und sich taufen lasse. Aber er hat für uns alle Gerechtigkeit erfüllt. Gerechtigkeit erfüllt. Das müssen wir einfach mal so lesen. Das heißt, wir können nicht gerechter werden, als er die Gerechtigkeit für uns erfüllt hat. Darum brauchen wir ihn, immer nur ihn, ihn. Und in 2. Korinther 5, Vers 21, das sind ja alles Worte, die durch den Heiligen Geist inspiriert worden sind, durch die Apostel, da heißt es, Gott hat den, der von überhaupt keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Allerdings in ihm. Und das sollten die Kolosser neu merken. Wir müssen in ihm sein. Wie sind wir denn in ihm? In ihm sind wir nur durch die Anbindung durch den Heiligen Geist, sonst sind wir nicht in ihm, sonst sind wir außerhalb von ihm und glauben nur an ihn, aber wir sind nicht in ihm. In ihm ist diese Gerechtigkeit, darum müssen wir in ihn quasi hinein durch den Heiligen Geist. Das ist die Wiedergeburt, die Kinder Gottes erlebt haben. Er hat diese Gerechtigkeit gebracht, er der Herr. Er hat die Gesetze erfüllt. Er hat das vollkommene Leben auch gezeigt. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, er ist versucht worden, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Das ist das vollkommene Leben. Oder in Johannes 8, 46 ist da jemand, der mir eine Sünde nachweisen kann. Nein, hier ist das vollkommene Leben. Er hat es also vorgezeigt. Er, Jesus Christus, hat die Sühne für unsere Sünden erfüllt. So lesen wir auch im Römerbrief, Kapitel 5, lese ich das mal. Er hat alles erfüllt, was wir nicht erfüllen konnten. Vers 16b, können wir das lesen in Römer 5. Da heißt es, durch einen, das Urteil ist durch einen hier zur Verdammnis gekommen, nämlich durch Adam. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Und Vers 18, wie nun durch die Sünde des einen, nämlich Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Also in ihm, ihr habt unsere Sünden auf sich genommen, er hat die Versöhnung bewirkt, und zwar vollständig. So durfte dann auch Johannes schreiben in seinem ersten Brief, 1. Johannes 2, Vers 2, er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist die Versöhnung. Hier merken wir also den Fixpunkt des Glaubens, zu dem der Apostel einfach die Gläubigen in Kolossee führen wollte. Ihr braucht nur ihn, ihn, aber Gemeinschaft mit ihm, nicht nur Glauben an ihn. In ihm ist das, was ihr braucht und was euch hilft in jedweder Situation. Und somit auch in Christus, er hat eine ewige Erlösung erfunden und gebracht. So lesen wir es auch in Hebräer 9, Vers 12. Und nicht nur eine ewige Erlösung von dem Gegenwärtigen, sondern in Hebräer 10, Vers 14 sogar ewig vollendet. In ihm ist sogar die Vollendung. Das heißt, da kann man ja gar nichts mehr hinzutun. Was bleibt also? Paulus will sagen, es bleibt die Gemeinschaft mit ihm. Darin habt ihr die Vollendung, darin habt ihr die Erlösung, darin seid ihr rein, darin habt ihr die Gerechtigkeit, darin seid ihr vollkommen. Wenn ihr es woanders sucht, werdet ihr es nicht finden. Unser tägliches Leben soll also nur ihm, dem Herrn, vertraut werden und in ihm bleiben. Dann brauchen wir nicht nach anderen Heiligungswegen oder Heiligungsmitteln Ausschau zu halten. Was ja auch bis zum heutigen Tag viele Christen versuchen. Wo sie irgendeine Stelle finden oder eine Gruppe oder eine Richtung, die sie heiliger macht. Und darin werden sie zuschanden. Nirgends wird man heiliger als in Christus allein. Und den kann man zulassen an jedem Platz, wo man ist. Christus in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein zweites, mit Christus doch auferstanden, um diese vollkommene Freiheit in und für Gott in Jesus Christus leben zu können, muss ich mit ihm, mit Jesus, auferstanden sein. Auferstehen kann aber nur der, der zuvor gestorben ist. Ansonsten kann er nicht auferstehen. Ja? Das heißt, wir müssen erstmal gestorben sein. Wer den Tod Jesu am Kreuz als seinen stellvertretenden Tod für die eigene Schuld im Glauben annimmt und wer Gott den Vater ihm Recht gibt, dass solch ein Opfer in Christus für mich notwendig gewesen ist, der ist dann zunächst mit Christus gestorben. Wir müssen also Gott Recht geben, dass es notwendig war, dass wir getötet werden am Kreuz. Dass unser altes Leben sterben musste. Mit Christus. Sonst können wir gar nicht auferstehen. Und all das will doch der Apostel auch den Gläubigen vorstellen. Ja, ihr seid doch mit Christus gestorben. Wenn ja, dann könnt ihr auch auferstehen. Und dann lebt doch bitte schön in diesem Auferstehungsleben. In 2. Korinther 5, Vers 14 heißt es ja dazu, Paulus spricht davon, warum er unterwegs ist, um das Evangelium zu verkünden. Das ist die Liebe Christi, die ihn drängt, weil er doch weiß, dass wenn einer für alle gestorben ist, wenn Jesus für alle gestorben ist, dann sind sie doch alle gestorben. Man muss sich also zu diesem Sterben bekennen. Ich bin mit Christus gestorben, tot. Und weil ich mit ihm gestorben bin, kann ich auch mit ihm auferstehen. Und dieses Bekenntnis soll immer wieder geprägt werden, jeden Tag. Wenn ich morgens aufstehe, darf ich sagen, Herr Jesus, ich bin mit dir gestorben. Aber auch mit dir auferstanden. Ich bin in meinem alten Leben durch dich tot. Und ich bin in dem neuen Leben durch dich lebendig. Durch den Heiligen Geist. Das ist das Leben des Glaubens. Das ist das, was uns auch festigt in dieser Zeit. Und wer da glaubt, dass der Vater im Himmel seinen Sohn Jesus Christus nach 3 Tagen von den Toten auferweckt hat und ihn zu sich in den Himmel gezogen hat und Christus sich zu seiner Rechten setzte, und ihn, den Herrn, als persönlichen Heiland aufnimmt, der empfängt den Heiligen Geist und ist mit Christus auferstanden. Deswegen verstehen wir also hier diese Fragestellung auch an die Kolosser, wo es doch heißt oder erinnernd heißt, seid ihr nicht mit Christus auferstanden? Seid ihr nicht mit ihm gestorben? Ist es nicht so? Also mit anderen Worten, erinnert euch daran, wo ihr eigentlich hingehört. Und das ist genau das, was wir als Kinder Gottes in dieser Welt auch tun müssen. Wir müssen uns daran erinnern, wem wir gehören. Und dann werden wir ganz ruhig, weil wir wissen, der Herr wird für uns streiten. Wir brauchen das Schwert nicht mehr in die Hand zu nehmen, sondern wir können bei ihm bleiben, weil er alle 613 Forderungen erfüllt hat. Und durch diese Erfüllung ist er derjenige, der uns auch weiterbringen kann in dieser Zeit. Verstehen wir? Er will uns gebrauchen. Nicht wir gebrauchen ihn. Das ist ja so eine falsche Wechselwirkung. Manchmal wollen Christen Gott gebrauchen für sich, für ihre Anliegen. Nein, genau umgekehrt soll es sein. Gott in Jesus will uns gebrauchen. Er will uns für sich einsetzen. Und dazu gehört, auf ihn zu hören, in der Verbindlichkeit mit ihm zu bleiben. Trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Das ist jetzt euer Leben. Und die Wirkung von dem auf der Erde wird dann ein Segen sein. In Römer 6, Vers 8 und 9 heißt es folgendermaßen: Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Das ist ja auch dann in diesem Zusammenhang so zu sehen, der Tod kann über uns nicht mehr herrschen. Also brauchen wir nicht mehr in der Furcht des Todes zu leben. Aber oft müssen wir daran erinnert werden, so wie die Geschwister hier zu Kolossee. Und wir denken auch daran, dass Jesus den Emmaus-Jüngern erschienen ist. Und sie waren froh, dass sie Jesus erkannt haben und gingen zurück nach Jerusalem und erzählten den anderen auch, wir haben den auferstandenen Christus gesehen. Und ihr Gesicht war nicht so freudig. Und da trat aber Jesus in den Raum hinein und zeigte sich und bat darum, dass man ihm was zu essen gibt und sagte, ich bin kein Geist, denn ein Geist hat nicht Knochen und Fleisch. Ich bin wahrhaftig auferstanden. Und er öffnete, so heißt es dann, ihnen die Augen darüber und sagt, das musste doch alles geschehen. Ich muss euch daran erinnern, 3 Jahre habe ich euch das erzählt, aber ihr habt nichts behalten. Wir können das jetzt im Kontext zu diesem Text sagen, weil ich noch nicht in euch war und ihr nicht in mir. Ihr seid nur außen mitgelaufen. Ihr habt nur von außen was gehört. Ihr habt nur von außen was gesehen. Aber ihr hattet keine innere Verbindung mit mir. Und das geschah ja dann zu Pfingsten und die Gemeinden, die entstanden auch in Kleinasien, die den Heiligen Geist empfangen haben, die wussten, dass Christus plötzlich in ihnen ist und sie in Christus. Aber selbst dort brauchte es die Erinnerung an das, was da geschehen war. Und darum, weil dem so ist, dass wir in Ewigkeit mit dem Herrn auferstanden sind, und der Tod keine Macht mehr über uns haben kann, darum sind wir frei von den Satzungen. Denn weil alle Satzungen, die wir versuchen zu erfüllen, nicht durch uns erfüllbar sind, sondern in Christus erfüllt sind. Und das ist das Größere, aber zugleich das Schwierigere, in Christus zu sein. Wir möchten gerne selber mitarbeiten und uns als gute Leute vor Gott hinstellen und sagen, sieh Herr, das habe ich gemacht. Aber mich ganz in Christus geben, sprich aufgeben, ihn bestimmen lassen, das ist noch ein Schritt weiter, der uns manchmal nicht gefällt. Darum in Römer 6, Vers 6, wir wissen doch, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Warum? damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen, nicht bewusst dienen. Johannes hat es in seinem ersten Brief so geschrieben: Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Was will er damit sagen? Er sagt nicht, wer eben wieder mal in Sünde fällt, der ist vom Teufel. Sondern wer der Sünde dient, der ist vom Teufel. Der hat Gott nie erkannt. Er hat Gott nie gesehen, nie erlebt. Paulus schreibt ja in Römer 6 dann: Wir sind ja mit Christus verbunden, so dass wir der Sünde nicht dienen müssen. Das ist eine neue Freiheit, die aber nur im Verbund mit Christus erlebbar ist. Darum trachte, das Dritte, nach dem, was droben ist, um in der Gottseligkeit der Erlösung von Sünde und Tod zu bleiben, soll unsere Aufmerksamkeit nur noch auf unseren Erlöser gerichtet sein. In allen Dingen, was wir sind und was wir tun. Diese Worte in der Schrift "betet ohne Unterlass" bezeugen das. Das heißt, bleibt in der kontinuierlichen Verbindlichkeit mit dem Herrn, redet ständig mit ihm im Herzen über alles, was ihr tut. Tut nicht selber. Ob ihr diese Arbeit machen sollt, ob ihr jenes sagen sollt: Herr, was sagst du dazu? Dieser Abgleich soll ständig durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns sein. Das heißt, Jesus im Himmel ist unser Maßstab, unser Trachten, mit ihm verbunden im Heiligen Geist. Er hat uns nicht nur erlöst, sondern vielmehr durch den Heiligen Geist, der in allen Gläubigen, wiedergeborenen Gläubigen wohnt, in sein himmlisches Reich versetzt. Versetzt. Das heißt, er hat wirklich uns jetzt durch den Heiligen Geist in sein Reich hineingenommen. Diese unsichtbare Schnur vom Himmel zur Erde ist immer präsent durch den Heiligen Geist. Das ist gar nicht abgenabelt, dass auch der Heilige Geist da so alleine für sich herum geht in dieser Welt, sondern er ist angebunden, so müssen wir uns das so vorstellen, wie mit einer unsichtbaren Schnur an das Ewige. Denn er empfängt das aus dem Ewigen und gibt es in den Erlösten weiter. So wie Jesus in Johannes 16 das sagt: Der Heilige Geist bringt nichts von sich selbst, deswegen beten wir ihn auch nicht an, sondern er empfängt etwas, was er weitergibt. Er verherrlicht den Erlöser. Er verherrlicht das Werk des himmlischen Vaters in Christus. Da sind wir angebunden. Im Epheserbrief, Kapitel 2, 5 und 6, steht ja dazu auch Folgendes. Paulus sagt ja hier, Epheser 2, 5 und 6, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Nein, das war Vers 8, jetzt Vers 5. Ich lese mal Vers 4 dazu. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Ja? Das ist diese ganz neue Verbindung, die im Leben eines wiedergeborenen Menschen sich aufgerichtet worden ist und aus der Verbindung heraus der Wiedergeborene lebt. Das tägliche, ausführliche Erscheinen vor dem Angesicht Gottes im Gebet ist sozusagen das Anzapfen der neuen Orientierungsquelle für unser zeitliches Leben. Wenn wir Orientierung brauchen, zapfen wir am Himmlischen an und dort kommt die Orientierung und wir werden geleitet, Dinge zu tun, Dinge zu lassen, abzuwarten. Das ist so wunderbar. Das ist das leichteste Leben, was es gibt, aber für den Leib das schwerste, weil er sterben muss. Aber für unsere Seele ist es das leichteste, weil alle Gebote in Christus erfüllt sind und alle Wegweisung von ihm kommt. Darum diese Gleichnisse auch in Johannes 15, Weinstock und Reben. Ihr könnt gar keine Frucht bringen. Ihr bleibt bitte schön am Weinstock. Das andere mache ich alles. Ich werde den Saft durch euch hindurch geben, das ist der Heilige Geist, und ihr werdet Frucht bringen und dafür werdet ihr noch belohnt werden. Verstehen wir? Wir brauchen nicht mehr in der Angst zu leben, aber eben die äußeren Einflüsse, die auch die Kolosser erlebten, wollen uns von dieser innigen Gemeinschaft und diesem Trost, den Gott uns gibt, ablenken. Der Herr redet zu uns durch sein Wort und durch seinen Geist in unserem Gewissen. Das gleiche Zeugnis haben wir von den Glaubensmännern im Alten Testament, über die zeitweilig der Heilige Geist kam. Sie lebten in diesen Zeiten, wo der Geist über sie kam, von der direkten Führung Gottes aus. Und die ist höher als die Beachtung der Satzungen und Gebote. Wer in Christus ist, übertritt, ich sag's nochmal, die Gebote nicht. Außerhalb von Christus schon, weil man sie nicht halten kann. Aber in Christus ist man eingebettet in das neue Leben, was nichts Böses in sich birgt und tut. Im Psalm 27, das ist ja auch ein Psalm Davids, da spricht aber der Geist Gottes schon auch im Blick auf den Menschensohn, der da kommen sollte und gekommen ist. Kapitel 27, Vers 4. Eines bitte ich. Das ist also die Aussage dessen, der jetzt gerade bewegt wird durch den Heiligen Geist. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Mit anderen Worten, zu schauen, was der Herr macht. Nicht die Gottesdienste für den Herrn, die ich mache, sondern die Gottesdienste des Herrn, was er tut. Da möchte ich bleiben. Und seinen Tempel, da wo er sich bewegt, betrachten. Das ist eine Aussage, bewegt durch den Heiligen Geist. Und Vers 8 und 9, da heißt es, verbirg doch dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn dein Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Gott meines Heils. Also das Angesicht Gottes ist unsere Hilfe. Die Gegenwart des Herrn. Ich lese da noch ein Wort aus Psalm 69 dazu, Vers 17 bis 18a. Auch ein Psalm Davids, da heißt es, erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht. Denn wenn du das tust, habe ich keine Orientierung. Dann bleibe ich in der Angst. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Es heißt da nicht, ich will noch besser deine Satzungen halten, sondern komm mir mit deiner Gegenwart zur Hilfe. Dasselbe finden wir auch in den Aussagen, die Mose tat. Er war groß verzweifelt, als er vom Berg Sinai, vom Horeb herabkam und sah, dass das Volk abtrünnig geworden ist und hat ein goldenes Kalb gebaut. Er zerschmiss die Tafeln, die er bekommen hatte, und war eigentlich verzagt darüber. Und nun sollte er aber neue Tafeln auch bekommen. Und er redete vor Gott darüber, dass er eigentlich nicht dieses Volk weiterführen kann. Es sei denn, dass Gott selbst dabei ist. Seine Gegenwart ist doch entscheidend. 2. Mose 33, lese ich mal ab Vers 12. Mose sprach, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach: Der Herr, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose sprach: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Keine Ahnung, wo es lang gehen soll, keine Orientierung. Ich brauche die Gemeinschaft mit dir. Denn woran soll man eigentlich erkennen, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werde vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und der Herr sprach dann auch zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Wir können auch so sagen, oder Paulus hätte zu den Geschwistern zu Kolossee sagen können: Woran sollen die Leute um euch herum erkennen, dass ihr zu Jesus gehört, wenn er nicht in euch ist? Wenn ihr nur sagt, ja, wir glauben an Gott und an Jesus, das genügt nicht. Sondern sie können das nur erkennen, wenn ihr geleitet werdet durch den Heiligen Geist auf den Wegen, die Gott vorgezeichnet hat. Und das ist diese Spannung, in der Kinder Gottes leben. Und diese Spannung soll aufgelöst werden durch den Weltgeist, durch viele Fragen und Aussagen, und wollen diese Gemeinschaft den Kindern Gottes ausreden. Sie sollen eigenmächtig tätig werden. Und da verlieren sie immer. Da fallen sie doch dem Weltgeist mehr anheim. Ich will nicht gehen, wenn du nicht dabei bist, wenn du mich nicht leitest. Und Mose wurde dann geleitet, dass er weiterhin diesem Auftrag nachkommen kann. Das Gebetsleben ist also das wichtige Band, das uns mit den von Gott geoffenbarten Willen verknüpft und an die Gegenwart der Hilfe Gottes bringt. Jakobus hat das mal auch so auf den Punkt gebracht in Jakobus 4, Vers 2b. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Naja, dann kam vielleicht die Gegenantwort: Doch, wir beten noch. Nein, ihr betet übel. Ihr betet nur für euch. Darum kriegt ihr nichts, weil er nur für euch betet. Ihr betet nicht um den Willen eures Herrn. Und das wirft er hier den Lesern im Jakobusbrief vor und sagt: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet um den Willen Gottes in eurem Leben, sondern weil ihr übel bittet und es mit eurem Fleisch verzehren wollt, was ihr dort empfangt. Wir merken, in welcher Gefahr Christen stehen können. Das sind so ganz leichte Anfechtungen und Abwendungen, die man nicht, wenn man nicht immer in der Wachsamkeit bleibt, gar nicht erst mitbekommt. Erst wenn man so ein Stück nach außen gesetzt ist und merkt, es geht gar nichts mehr. Dann wird man wieder mobil und wach. Also, wir verstehen die Worte: Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Der Herr leitet uns in alle Wahrheit, auf allen Wegen. Er gibt alles Vermögen, alle Kraft dazu, in seinem Zeugendienst hier stehen zu können. Die Aufgaben, die wir hier haben, die kennt der Herr schon längst. Ob das im Beruf ist, in der Familie, in der Gemeinde, das weiß er ja. Und er will an jedem Punkt sich selber offenbaren. Keine Sache sollen wir versuchen, ohne ihn zu tun. Wer meint, keinen Dienst, keine Aufgabe für den Herrn in diesem Erdenleben bekommen zu haben, der bitte einfältig um Offenbarung für solche Gabe und zugleich mit der großen Willigkeit, jeden Hinweis, jede Aufgabe, jeden Platz, den der Herr zeigt, einnehmen zu wollen. Denn das ist ja auch oftmals die Blockade, und vielleicht war es bei den Geschwistern zu Kolossee auch eine Blockade, dass sie ihre eigenen Vorstellungen hatten, wie Gott handeln müsse und wie er ihr Leben lenken müsse. Um das Richtige zu empfangen, soll im Gebet die Willigkeit da sein: Egal, Herr, was du gibst, ich tu's. So wie Luther mal gesagt hat: Wenn Jesus in der Hölle ist, dann will ich auch da sein, denn wo Jesus ist, da ist das Leben. ja? Nicht? Obwohl sich doch keiner normalerweise wünscht, in der Hölle zu sein. Aber er sagt, ich will einfach da sein, wo Jesus ist, auch wenn es schwierig ist. Da ist das Leben und die Hilfe, wo er ist. Und da bin ich dankbar. Das ist diese Willigkeit, die auch die Geschwister zu Kolossee haben sollten, um durchzukommen. Ein letztes. Unser Leben wird mit Christus in seiner Herrlichkeit offenbar und die Herrlichkeit wird vor den Mächten offenbar gemacht. Die müssen alle zugucken. Aha, die gehören jetzt dazu. Die konnten wir einfach nicht einfangen. Die sind durchgedrungen in die ewige Herrlichkeit. Da heißt es auch hier, wenn wir auf Erden unsere Gotteskindschaft vielleicht manchmal nicht richtig anerkannt bekommen, wenn es vielleicht sogar verkannt wird oder wir werden verlacht, dann bleibt die Tatsache unserer Erlösung immer bestehen. Einmal erlöst, immer erlöst. Wenn Jesus Christus offenbar wird vor der Welt als der Herr und König, an den es galt, zur Gnadenzeit zu glauben, um gerettet zu werden, dann werden auch wir mit ihm offenbar als die Seinen in seiner Herrlichkeit vor den Engeln und vor der Welt. Judas hat in seinem Brief Folgendes geschrieben. Er erinnerte daran, wie es dem Henoch gegangen ist. Der Henoch, dem wurde was mitgeteilt, nämlich, dass der Herr wiederkommen wird mit allen seinen Heiligen. Ja, das heißt, wir werden ihn begleiten, wenn vielleicht auch nicht im sichtbaren Bereich, dann im unsichtbaren Bereich, aber die unsichtbaren Mächte werden das alles mitkriegen. Judas 1, also es gibt ja nur ein Kapitel, Vers 14b, da heißt das in Vers 14b, ich lese meinen ganzen Vers, es hat aber auch von diesem geweissagt Henoch, der siebte von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle. Das ist das, was Paulus bereits hier im Kolosserbrief sagt. Wenn er dann offenbar wird, werden wir mit ihm offenbar werden. Und in Offenbarung 1, Vers 17 heißt es ja, die Leute werden dann sehen, die einen, in welchen sie gestochen haben, die Juden, und werden sich bekehren und die anderen, die werden heulen. Ja, wir haben nicht an ihn geglaubt. Und jetzt ist er da. Und sie werden sehen, dass der Triumph, der in Christus gegeben worden ist für die Heiligen, diese auch erreicht hat. Und sie sind dabei. Sie sind einfach dabei. Ich lese dazu nochmal eine Stelle aus dem Epheserbrief, Epheser 3, Vers 10 und 11. Also wir können ja da eigentlich nur jubeln, ja? Damit kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus, unserem Herrn. Also vor den Mächten und Gewalten soll das alles offenbar werden. Und das ist ja der Trost, der uns schon gegeben ist. In der Welt werden wir verkannt, aber wir werden eins offenbar, dass wir auf der Seite des wahren Königs und Erlösers standen. Darum gilt es auch jetzt schon, sich an den unsichtbaren Erlöser zu halten durch das Band des Heiligen Geistes, das uns hier festhält, leitet und versorgt. Darum sollen wir uns nicht beirren lassen vom Unglauben in dieser Welt und von mancherlei religiöser Verführung und Einflüsterung, als ob wir nicht völlig erlöst wären. Wir kennen das ja in vielen Dingen, dir fehlt noch das und dir jenes, jemand ist wiedergeboren, jetzt brauchst du aber noch die Geistestaufe. Ja, entweder du bist wiedergeboren oder bist es nicht. Bist du wiedergeboren, dann hast du den Heiligen Geist empfangen, da brauchst du keine zweite Geistestaufe. Das ist satanisch. Das ist das, was uns von dem eigentlichen Heil wegführen will. Und leider gibt es viele, die immer hin und her laufen und sich solche Orientierung holen. Und brauchten das eigentlich nicht? Denn wenn Christus in ihnen ist, dann haben sie doch alles. Was suchen wir denn da noch? Was brauchen wir denn da noch? Fehlt Christus etwas? Nein, in ihm ist alles. Also die Geschwister zu Kolossee, ihnen wurde ja am Anfang vorgestellt, die Herrlichkeit Gottes, alles ist in ihm geborgen und auch die verführerischen Mächte in dieser Welt sind vorhanden und jetzt haltet doch die Gemeinschaft mit eurem Erlöser. Dann braucht ihr euch nicht mehr zu sorgen. Werft doch dann alles auf ihn, er sorgt für euch. Ich weiß, dass das jetzt Worte sein können für den einen und den anderen, sagt es ja schnell gesagt, aber das ist auch Leben. In der Bibel heißt es nicht nur theoretisch, dass das so ist, sondern es ist Leben. Diese Worte sind Kraft und Leben, sagt der Herr Jesus, Geist und Leben, ja, seine Worte. Er hält immer sein Wort, er hat noch nie sein Wort gebrochen. Im Psalm 37, Vers 28 heißt es, der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Ewig werden sie bewahrt, aber der gottlosen Same wird ausgerottet. Und im Psalm 9, Vers 11, darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt nicht, die dich, Herr, suchen. Jesus Christus hat sich vereinigt im Heiligen Geist mit seiner Gemeinde, mit denen, die ihm glauben und vertrauen und auch folgen. Denn sein Leben ist derer Leben und wir sagen, ist unser Leben geworden. Seine Hilfe ist unsere Hilfe geworden. Seine Ewigkeit ist unsere Ewigkeit. Ich lese nochmal diese Verse. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht doch, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Soweit zu diesen ersten Versen des dritten Kapitels über das Leben des Gläubigen in der Vereinigung mit Christus.